Welcome back und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Macher Podcasts. Und heute im Interview Nico Gebhardt, CEO von Neocore Capital und mit 10 GmbHs, einem mehrfach siebenstelligen Umsatz, einem Transaktionsvolumen von über 160 Millionen Euro, gehört er wirklich zu den erfolgreichen Unternehmern. Und von diesem Unternehmer darfst du in den nächsten Minuten lernen. Viel Spaß! 93% aller Unternehmer sind nicht ganzheitlich erfolgreich. Sie schaffen es nicht in allen Bereichen, finanziell, gesundheitlich, privat und in ihren Beziehungen erfolgreich zu sein. Ihnen fehlt es an Erfüllung, Zufriedenheit und Glück. Ich bin Bastian Klein, Jungunternehmer und High Performer. In diesem Podcast zeige ich dir, welches Mindset du als Selbstständiger und Unternehmer brauchst, um deine geschäftlichen und Umsatzziele mit Leichtigkeit zu erreichen und gleichzeitig privat und gesundheitlich erfüllt zu sein. Kreiere wirklichen Erfolg. Sei ein Macher. Mega cool, dass ich dich heute im Podcast haben darf, Nico. Und ich denke, für die Zuhörer, die wo dich noch nicht kennen, wäre es vielleicht ganz cool, wenn du dich ganz kurz vorstellst, einfach, wer bist du und was machst du?
Ja, gerne. Freut mich erstmal hier zu sein. Ich bin der Nico, 29 Jahre jung und ich würde übergeordnet sagen, Immobilienunternehmer. Bin da in verschiedenen Bereichen mit meinen Firmen tätig. Alles, was mit der Immobilie als Kapitalanlage zu tun hat. Also nicht Immobilien zum selber einziehen, zum selbst drin wohnen, sondern wirklich zum Vermögensaufbau.
Okay, das hört sich ja mega interessant an. Vor allem finde ich interessant an der Stelle mit 29. Also für mich sind Immobilien oder waren Immobilien früher immer so ein Thema. Das machen ältere Leute oder das machen vielleicht auch schon Immobilienmakler, die vielleicht schon länger im Business sind. Und mit 29 ist das ja schon irgendwo, ich weiß ja nicht, also ich kenne mich jetzt nicht so krass aus. Ich glaube, das wandelt sich auch momentan. Aber ich würde mal sagen, dass du da schon wahrscheinlich zu den Jüngeren gehörst, die in dem Sektor tätig sind.
Ja, ich würde sagen, ich habe den Weg wie viele andere über die Finanzdienstleistung gemacht. Das ist ja dann doch nochmal eine Branche, wo man öfters mal Kontakt hat mit vielen jungen Leuten. Und bin dann vor 5 Jahren in die Immobilienbranche gewechselt. War ein steiniger Weg erstmal. Aber im Endeffekt kann man sagen, ich habe nicht da angefangen mit Immobilien. Ich hatte auch kein Fachwissen in dem Bereich, sondern ich habe klassisch wie viele andere auch in der Finanzdienstleistung im Strukturvertrieb gestartet. Habe das auch über 4 Jahre gemacht und dann im Jahre 2019 dann den ersten Kontakt zur Immobilienbranche gehabt und dann nach einem halben Jahr wirklich Finanzdienstleistungen an den Nagel gehängt, die ersten Firmen gegründet und dann all in gegangen.
Okay, interessant. Das heißt, du bist jetzt, wenn ich es richtig zusammenrechne, 9 Jahre jetzt selbstständig?
Ja, müsste jetzt das 10. Jahr sein.
Okay.
Also ich habe nach der Schule einen kurzen Umweg über eine Ausbildung gemacht in einem ganz anderen Bereich. Also ich habe eine Ausbildung auf dem Bau angefangen. Das habe ich dann ein halbes Jahr gemacht, dann gekündigt und dann im September des Jahres drauf dann in der Finanzdienstleistung eine Ausbildung begonnen.
Okay. Das heißt, wenn du 10 Jahre dann quasi mit 19 davor die Ausbildung, was hat einen 18-, 19-jährigen Nico dazu bewegt, quasi, weil du sagst auch diesen Umweg der Ausbildung, also was hat dich damals dazu bewegt? Vielleicht, ich meine, ich finde es heutzutage auch immer so krass, weil viele Dinge, die heute selbstverständlich sind, die waren vor 10 Jahren noch nicht so selbstverständlich. Ich glaube heutzutage, dass junge Leute vielleicht nicht den klassischen Weg gehen, in der Finanzdienstleistung starten oder im Network oder im E-Commerce. Das ist ja gar nicht mehr so unnormal. Aber ich glaube, vor 10 Jahren war das noch ein bisschen ein anderes Thema. Was hat dich damals dazu bewegt, diese Entscheidung zu treffen?
Bei mir war es so, ich war in der Schule nicht so der Erfolgreichste, kann man sagen. Also ich habe gestartet am Gymnasium, dann ging es auf die Realschule und dann auf die Hauptschule.
Okay.
Und habe dann noch die Kurve bekommen, habe dann noch meine mittlere Reife nachgeholt. Aber ich habe mich eigentlich schon zu Schulzeiten immer damit beschäftigt, wie kann ich Geld verdienen. Ganz klassisch, also man fängt irgendwann an, mal am Wochenende wegzugehen. Das war so im Alter von 15 und dazu braucht man natürlich Geld. Haben meine Eltern gesagt, hey, mach doch einen Nebenjob. Und dann habe ich halt alle Sachen so mal ausprobiert. Gekellnert, Zeitung austragen, was man halt eben so macht in dem Alter. Und da ist mir halt eben ziemlich früh aufgefallen, ich tausche Zeit gegen Geld. Also beim Zeitungsaustragen, da ging es noch, da konnte ich irgendwie optimieren, dass ich schneller hinbekomme. Da habe ich immer so einen Festpreis bezahlt bekommen. Aber beim Kellnern, da war dann einfach die Zeit, die man eben absitzen musste. Und da habe ich mir eben die Frage gestellt, wie schaffe ich es, einfach mehr zu verdienen, aber nicht die ganze Zeit jetzt in den Beruf festzustecken, weil ich meine, man hat ja eh schon die Schulzeit, dann danach noch den Nebenjob und dann wollte ich auch noch ein bisschen was unternehmen und habe dann viele Sachen ausprobiert. Also mit 16 das erste Gewerbe angemeldet, habe damals An- und Verkauf gemacht.
Okay.
Das waren so Restposten, also T-Shirts angekauft, Verkauf von Ralph Lauren war das damals. Hat alles nicht so gut funktioniert. Bin dann auch mal kurz ins Network Marketing reingerutscht, da auch viel Zeit investiert und keine wirklich guten Ergebnisse gehabt. Und dann nach der Ausbildung ging es dann eben um das Thema Finanzdienstleistung. Ich habe, glaube ich, es war im Jahr 2014, nee, 2013, sorry, kam der Film Wolf of Wall Street raus. Da war ich im Kino. Hab gedacht, okay, irgendwas so mit Anzug wäre ganz cool. Wir laufen immer in schicken Anzügen rum. Wenn das Ganze jetzt noch was Legales ist, man den Leuten helfen kann, dann möchte ich in so eine Richtung gehen. Zu dem Zeitpunkt war ich nämlich noch in meiner Ausbildung am Bau und habe da gemerkt, das jeden Tag ist nichts für mich und wäre cooler, in einem schönen Büro zu sitzen. Und habe dann einfach angefangen, mich zu bewerben im Immobilienbereich, aber auch im Finanzdienstleistungsbereich und wurde dann eben bei der DVG damals angenommen. Also ich bin nicht den klassischen Weg, wie es bei vielen ist. Also ich wurde nicht angesprochen, sondern ich habe mich tatsächlich beworben für die Ausbildung und so bin ich dann in die Finanzdienstleistung reingerutscht. War dann auch in der Ausbildung, habe die dann aber, sag mal, kurzzeitig beendet und bin dann komplett in die Selbstständigkeit mit 19.
Okay, krass. Das heißt aber, also, weil ich meine, ich bin ja so in dem Bereich tätig, auch Persönlichkeitsentwicklung, Visionsfindung. Und ich bekomme oft auch immer die Frage gestellt, okay, woher weiß ich denn, ob der Weg, auf dem ich gerade bin, der richtige Weg ist? Und wenn du jetzt wahrscheinlich so rückblickend dir diese Geschichte so anschaust, dann waren es ja, also erst dachtest du ja wahrscheinlich, okay, ich werde mit Reselling Millionär, dann ich werde in dem Bereich Millionär, aber am Ende des Tages hat dich jeder Schritt ja einfach nur einen Schritt näher dorthin gebracht, wo du heute bist. Und das konntest du damals wahrscheinlich ja noch gar nicht wissen. Das heißt, du musstest ja immer wieder neue Entscheidungen treffen, um quasi dorthin zu kommen, wo du heute bist. Was hat dir so geholfen, vielleicht auch an dem Punkt, wo du sagst, okay, da war es vielleicht nicht so erfolgreich, wie ich dachte. Was hat dir geholfen, trotzdem quasi deinen Traum nicht aufzugeben? Weil ich kenne ganz viele Leute, die zum Beispiel im Network starten. Du hast gerade gesagt, da war es dann nicht so erfolgreich und die gehen dann zurück ins 9 to 5. Also was war so der Punkt für dich, immer wieder die Entscheidung zu treffen, einfach weiterzumachen?
Bei mir war es so, ich habe ganz oft Dinge erlebt, die ich nicht wollte. Also ich habe eher die Richtung gefunden durch Sachen, die ich nicht mehr wollte, wie zum Beispiel den 9-to-5-Job. Das war für mich damals in der Ausbildung am Bau wirklich, es hat sich angefühlt wie Ewigkeiten. Und da war für mich der Punkt, ganz normaler Angestelltenjob, der war eigentlich da immer abgehakt. Also ich habe gesagt, komme, was kommen mag, ich werde auf jeden Fall irgendwie selbstständig sein. Ich weiß noch nicht genau wie, welche Stolpersteine da kommen, aber ins ganz normale Angestelltenverhältnis, dieses Zeit gegen Geld tauschen, das war für mich ein Punkt, den wollte ich nie wieder haben. Weil ich konnte mich da nicht motivieren, weil ich einfach gemerkt habe, egal ob ich meine Arbeit jetzt gut oder schlecht mache, am Ende des Monats bekomme ich dasselbe Geld und ich bin ein sehr leistungsorientierter Mensch und das hat mich dann einfach demotiviert. Und da war so der erste Punkt, wo ich gesagt habe, okay, selbstständig, das ist eigentlich so mein Ziel. Dann kam ich in die Finanzdienstleistung, da hat auch, ja, die ersten Erfolge waren sehr schnell da. Nach 3 Monaten hatte ich das erste Mal eine fünfstellige Abrechnung. Das war super. Mit 19 das erste Mal fünfstellig, habe ich natürlich gedacht, mir gehört die Welt. Habe gedacht, so, jetzt läuft alles, jetzt bin ich durch. Wenn alles so weitergeht, ist alles super. Und dann kam ja, ein Punkt, den viele Finanzdienstleister kennen, Storno. Das Geschäft war leider nicht Eigengeschäft. Also ich habe nicht selber die Kunden akquiriert, sondern ich hatte damals jemanden, der war vorher bei der Bank, den habe ich abgeworben und der hat ein bisschen unsauberes Geschäft gemacht. Ergebnis war, dass dann eben alles in Storno gegangen ist und ich bin von Ausbildungsgehalt von 500, 600 € monatlich eben auf diese 10.000 € hoch. Die waren dann plötzlich wieder weg und das war so die erste Situation, wo ich gesagt habe, okay, jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht. Also ich wusste nicht, wie ich das zurückzahlen soll. Und habe da das erste Mal so diese Erfahrung gemacht, Stornohaftung, verdientes Geld wieder zurückgeben. Und da hat sich dann auch langsam das Ganze bei mir entwickelt, dass ich da eigentlich auch keine Lust mehr drauf hatte. Also für Arbeit, die ich getan habe, wieder Geld zurückzuzahlen. Und so hat sich dann langsam der Weg zu Immobilien entwickelt. Das waren natürlich noch andere Punkte. Also ich muss sagen, ich möchte jetzt nicht alles in der Finanzdienstleistung schlecht reden. Das war eine super Zeit. Ich habe eine super Ausbildung genossen. Ich habe die ersten Erfahrungen gesammelt. Aber im Endeffekt, zusammengefasst, kann man sagen, man hat halt wirklich ein Standardprodukt. Also ich kenne jetzt keinen, der sagt, juhu, ich möchte jetzt unbedingt eine Lebensversicherung abschließen. Nico, ich habe mein ganzes Leben auf dich gewartet, dass du mir das jetzt anbietest. Sondern es ist ja eher ein Produkt, was keiner will, aber man es vielleicht braucht. Ich sage bewusst vielleicht. Und das waren eben dann so die Punkte mit der Stornohaftung und auch der Akquise, die halt in der Finanzdienstleistung sehr veraltet ist. Also hier Leute im Kontaktkreis ansprechen, Hunderterliste schreiben und erstmal jeden auf Versicherungen ansprechen, den man kennt, der sich dann dahin entwickelt hat, dass ich gesagt, das möchte ich auch nicht mehr. Also ich möchte Leuten helfen durch ein geiles Produkt, aber ich möchte jetzt nicht irgendwie hausieren gehen und meinen ganzen Freundeskreis, meine Familie mit irgendwelchen Produkten nerven, damit ich irgendwie nächsten Monat überleben kann. Und deshalb oftmals in der Finanzdienstleistung an der Tagesordnung, schreib hier eine Liste mit Leuten, die du kennst, geh die an. Beim einen funktioniert es besser, beim anderen schlechter. Aber meiner Meinung nach ist es halt nicht mehr zeitgemäß.
Das heißt, du musstest ja auch irgendwo, also wie gesagt, diese Entscheidung neu treffen, aber du musstest ja auch wahrscheinlich an gewissen Punkten auch deine eigenen Werte und deine eigenen Prinzipien hinterfragen. Also davon gehe ich mal aus.
Genau, also man muss sagen, in der Finanzdienstleistung wird ja wenig über das Thema Kosten gesprochen. Also im Strukturvertrieb, das klassische Produkt ist die vorgebundene Rentenversicherung oder Lebensversicherung. Und viele Berater wissen gar nicht, dass halt oftmals nach 5 oder 10 Jahren noch weniger Geld im Vertrag ist, als das, was man wirklich eingezahlt hat, weil die Kosten sehr hoch sind. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich mich halt dann mehr damit beschäftigt habe, habe ich dann schon hinterfragt, ist das eigentlich so sinnvoll oder mache ich das jetzt gerade wirklich nur, um Geld zu verdienen? Ich wusste trotzdem noch, es ist besser für die Kunden, anstatt gar nicht zu sparen, weil wenn man so eine Rentenversicherung bis zum Ende wirklich durchzieht, dann hat man auch ein geiles Ergebnis, dann kommt dieser Zinseszinseffekt auch ins Rollen. Aber das ist halt leider die Seltenheit. Die meisten kündigen dann, wechseln den Vertrag, es fallen wieder neue Kosten an und das führt halt eben dazu, dass meistens weniger im Vertrag drinnen ist, als wirklich ja, einbezahlt wurde. Zu dem Zeitpunkt hatte ich halt noch keine andere Lösung. Ich dachte immer, für Immobilien, da brauchst du halt wirklich 40, 50, 100.000 Euro Eigenkapital, um da starten zu können als Kunde. Dass es Sinn macht, wusste ich schon davor. Aber habe halt dann in meinen Kundenkreis geschaut, habe gemerkt, okay, mit dem Einkommen und was die Leute so auf dem Konto liegen haben, das wird nichts. Also ich habe nicht gedacht, dass ich die passenden Kunden hatte und hatte dann eben gar nicht so den Schirm auf das Thema Immobiliengeschäft. Und dann ist es durch viele Zufälle gekommen, so wie es oftmals im Leben ist, dass ich über Instagram einen Kontakt bekommen habe und der hat mir halt eben erzählt, wie einfach Immobilien wirklich sein können.
Okay. Und also durch den Kontakt bist du dann quasi auf das Thema aufmerksam geworden und hast dann aber, sage ich mal, auch wieder ja deine Perspektiven hinterfragen müssen, weil du hast ja gerade gesagt, okay, du dachtest, da brauchen wir viel Eigenkapital, um auch selber, sage ich mal, da in zu investieren oder in dem Bereich auch tätig zu sein. Du hattest kein Vorwissen, so wie du am Anfang gesagt hast, also du musstest dich wirklich selber reindenken. War da auch eine Angst mit dabei? Also würdest du sagen, okay, als du dann vielleicht die Entscheidung für dich hattest, ich gehe jetzt diesen Weg in einen kompletten, in Anführungszeichen, neues Feld, wo ich eigentlich keine Expertise habe, war da auch so wieder eine Unsicherheit, weil also ich kenne das oft, wenn ich mit Leuten spreche, die wissen, dass das, was sie gerade tun, ihnen eigentlich nicht entspricht, dass es nicht ihren Werten entspricht, dass sie da eigentlich nicht in also erfüllt sind und die haben eine Möglichkeit oder die kennen eine Möglichkeit, wo sie etwas verändern könnten. Sie bleiben aber in dem Gewohnten, weil sie Angst haben vor der Unsicherheit des Ungewohnten. Also gab es da bei dir auch eine Angst oder eine Unsicherheit, was die Zukunft betrifft, oder warst du wirklich so, ja, ich bin hier all in und ich gehe das und das wird funktionieren?
Ich sehe das Ganze mal so, wenn man in die falsche Richtung fährt, dann macht es keinen Sinn, wenn man das Gas erhöht. Also man kommt eigentlich noch weiter weg von seinem Ziel. Und dadurch, dass ich damals in der Ausbildung am Bau die Entscheidung getroffen habe, nach einem halben Jahr das abzubrechen, wo natürlich meine Eltern gesagt haben, hey, zieh das durch, dann hast du was Sicheres, mach die 3 Jahre. Und ich dann trotzdem auf eigene Faust gesagt habe, nee, es macht mich nicht glücklich, es bringt mir nichts, wenn ich jetzt 3 Jahre Zeit verschwende, wenn ich eigentlich in ein anderes Geschäft gehen könnte, was mir viel mehr Spaß macht. Und das Ganze dann auch funktioniert hat zeitweise, war die Entscheidung dann eigentlich bei dem Wechsel in die Immobilienbranche deutlich leichter.
Okay.
Weil zu dem Zeitpunkt war es so, ich hatte kurz vor dem Wechsel eine meiner besten Abrechnungen in der Finanzdienstleistung. Da habe ich einen Monat richtig geackert für eine Beförderung von meinem Mentor, also meinem Strucki sozusagen. Und bei mir war das Ergebnis dann, glaube ich, bei 15.200 Euro. Bester Monat, eigentlich ein Grund, um sich richtig zu freuen, wenn man so das meiste in seinem Leben jemals verdient hat in einem Monat. Aber ich habe mich nicht gefreut, weil der erste Gedanke, der bei mir kam, war wirklich, fuck, wenn das in Storno geht, dann habe ich ein richtiges Problem.
Ja.
Da habe ich so gemerkt, okay, ich bin auf dem falschen Weg. Also wenn ich auf dem Papier oder wenn ich nicht nur auf dem Papier, sondern auch im Real Life halt das beste Ergebnis habe, das Geld verdient habe, weil ich mich nicht mehr freue über das Ergebnis, dann läuft irgendwas falsch. Und ich habe eben die ersten Ergebnisse gehabt, parallel in der Immobilienberatung. Also ich habe das Ganze undercover ein halbes Jahr lang schon mal getestet. Ich habe gesehen, das Ganze funktioniert. Und ja, natürlich habe ich ab und zu kurz drüber nachgedacht, weil ich habe 4 Jahre Finanzdienstleistungen in der Firma durchgezogen. Ich hatte einen Kundenbestand von über 2000 Kunden, bedeutet aber auch ein passives Einkommen monatlich von 2.000 bis 3.000 Euro da. Und da habe ich mir schon die Frage gestellt, macht es Sinn, das Ganze aufzugeben? Aber ich bin Mensch, ich kann nicht zwei Sachen gleichzeitig tun. Also da verliere ich einfach den Fokus. Deswegen habe ich gesagt, all in Immobilien. Wenn ich da meine ganze Zeit investiere, wird das Ergebnis deutlich besser sein. Es macht mir mehr Spaß. Und ja, klar, Geld verdienen ist wichtig, aber es bringt einem auch nichts, wenn man keinen Spaß an der Tätigkeit hat. Und diese ganzen Punkte, zum einen, dass das Business für mich attraktiver war, durch höhere Provisionen, geileres Produkt und vor allem auch keine Stornohaftung, war dann die Entscheidung einfach.
Okay. Wenn wir jetzt zum Bereich Immobilien kommen, und du bist dort jetzt ja schon nicht unerfolgreich ein paar Jahre wieder tätig, was würdest du sagen im Bereich Immobilien sind vielleicht so die größten Glaubenssätze oder Irrtümer, auf die du vielleicht auch immer wieder in der Allgemeinheit triffst? Also es gibt ja immer wieder auch jetzt machst du wahrscheinlich ja auch vielleicht auf einen anderen Weg Akquise. Denke ich mal.
Ja.
Was sind so vielleicht, wie gesagt, die Glaubenssätze, die Fehler, die so in der Allgemeinheit dir immer wieder begegnen, die vielleicht aus der Vergangenheit kommen und heutzutage gar nicht mehr stimmen und die Leute vielleicht ein bisschen, ja, aufhalten, sich mit dem Thema zu beschäftigen?
Ich denke, so der größte Punkt ist wirklich der, dass die meisten Leute denken, sie brauchen jetzt extrem viel Eigenkapital. Also
Okay.
viele Menschen wissen gar nicht, dass teilweise man sogar komplett ohne Eigenkapital kaufen kann. Also man sich das ganze Geld für den Immobilienkauf von der Bank finanziert. Und dann auch ein weiterer Punkt ist, dass viele Leute denken, dass die Immobilie erst nach 20, 30 Jahren einem Vermögen bringt, wenn die halt eben abbezahlt ist. Viele wissen gar nicht, dass ich nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen kann. Und selbst bei kleineren Wohnungen, also von Kaufpreisen 150.000 bis 250.000, da halt einfach nach 10 Jahren teilweise einen sechsstelligen Gewinn erzielt. Das sind so Punkte, die mir ganz oft auffallen. Jetzt mal von der Endkundensicht, also denjenigen, die eben die Immobilie kaufen. Bei Beratern, was ja meine Zielgruppe hauptsächlich ist, da ist es oft so, die wissen gar nicht, dass es so ein Konzept gibt. Also die wissen nicht, dass sie Immobilien anbieten können, die man komplett ohne Eigenkapital finanzieren kann und vor allem auch, die dann komplett verwaltet werden. Also der Kunde kauft jetzt beispielsweise eine Wohnung in Hamburg, wohnt aber selber in München, muss da nicht hinfahren, weil sich halt eben um alles gekümmert wird. Und so war es eben bei mir auch. Also, als ich das erste Mal von einem Immobilienbusiness gehört habe, wusste ich davor gar nicht, dass es in dem Fall so existiert. Also klar, Immobilien weiß jeder, machen Sinn, aber was es da für Konzepte gibt, das wissen die meisten eben nicht im Detail.
Das hast du gerade gesagt, Immobilien, klar, weiß jeder, machen Sinn. Also warum machen denn aus deiner Sicht als Experte in dem Bereich Immobilien als ja, Eigenkapitalanlage Sinn?
Da hast du auch schon einen ganz guten Punkt gesagt, eben als Kapitalanlage. Da muss man differenzieren, weil zum Beispiel die Immobilie, das klassische Einfamilienhaus, ist eher Luxus. Also es bringt mir jetzt kein Geld, sondern kostet nur Geld. Die Immobilie als Kapitalanlage macht aus mehreren Gründen Sinn. Also zum einen, ich nutze mal fremdes Geld. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Aktien investiere, ich habe da meinen Sparplan, 200, 300, 500 Euro monatlich, dann dauert es erstmal eine sehr lange Zeit, bis ich überhaupt mal 100.000 Euro angespart habe. Wenn ich
Ja.
jetzt eine Immobilie kaufe, im Wert von 100.000 Euro, dann habe ich diesen Wert direkt, der für mich arbeitet. Also Beispiel, die Immobilie steigt jetzt nur um 2%, dann habe ich schon 2.000 Euro Wertentwicklung. Dann noch die Tilgung, also das, was abbezahlt wird, 2%, nochmal 2.000 Euro, also habe ich schon 4.000 Euro Wertentwicklung generiert oder halt Vermögensaufbau, während ich beim Sparplan halt erstmal die ersten tausenden Euro mühsam ansparen muss. Also das ist ein ganz großer Punkt. Ich nehme halt fremdes Geld, kaufe damit eine Immobilie. Und der zweite Punkt, ich lasse jemand anderen für mich sparen. Der Mieter zahlt diese Immobilie ab Ich habe noch staatliche Förderungen, so hohe Steuervorteile. Bei einem klassischen Sparplan, egal ob das jetzt ein Vorsparplan, Aktiensparplan oder eine Lebensversicherung ist, zahle ich aus meinem versteuerten Geld, aus meinem Netto in diesen Sparplan ein. Wenn ich dann noch Verkauf und geile Gewinne erzielt habe, muss ich da auch nochmal Kapitalertragssteuer zahlen. Und das sind eben Punkte, die ich bei der Immobilie nicht habe, sondern ich nutze eben staatliche Förderungen, Steuervorteile und ich lasse jemand anderen abbezahlen, nämlich die Mieter, und lege selber nur einen kleinen Teil dazu.
Okay, und wie, also wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt, also mal angenommen, ich bin jetzt, also gilt es nur für Selbstständige, gilt es für Angestellte, also mal angenommen, ich bin jetzt ein Zuhörer, der vielleicht nicht selbstständig ist, weil Selbstständige beschäftigen sich, glaube ich, eher damit, weil ab einem gewissen Verdienst ist dann das Thema Steuern sparen auch wieder ein Thema und dann kommt man vielleicht eher auf den Trichter. Aber ist es so ein Thema, wo du sagen würdest, das sollte sich eigentlich heutzutage ein Angestellter sowie ein Selbstständiger damit auseinandersetzen?
Definitiv, meiner Meinung nach sogar noch der Angestellte mehr als der Selbstständige, weil als Angestellter hast du wenige Möglichkeiten, auch wirklich Steuern zu sparen, beziehungsweise Steuern in Privatvermögen umzuwandeln. Als Selbstständiger hast du da andere Methoden durch Abschreibungen etc. Und was lustigerweise, das wissen viele nicht, so ist, dass der Angestellte mit 2,5 Netto einfacher eine Finanzierung bekommt als der Selbstständige, der vielleicht schon 100.000 im Jahr macht, aber noch nicht 3 Jahre selbstständig ist. Der ist bei der Bank schlechter dargestellt als der Angestellte, der seine 2,5 Netto in dem festangestellten Arbeitsverhältnis hat.
Ja, kann ich aus Erfahrung sprechen, ja. Schon krass, aber ja, im Endeffekt auf jeden Fall interessant. Und wie du sagst, es ist halt so, ich meine, heutzutage, wenn du jetzt mit Leuten sprichst, dann haben viele ja mittlerweile irgendwie ein bisschen was auf Trade Republic liegen, irgendeinen Sparplan. Aber wenn man sich mal wirklich mit dem Thema auseinandersetzt, und jetzt weiß ich ja, dass ihr ja auch bei euch, da können wir ja gleich auch nochmal drauf eingehen, super interessante, auch zukunftsweisende Konzepte habt. Also bei euch ist es ja nicht so, so wie du vorher gesagt hast, das war zum Beispiel bei mir so ein Glaubenssatz, okay, hey, wenn ich jetzt mir hier eine Immobilie hole, dann muss ich mich um den Mieter kümmern, dann muss ich mich um das kümmern, dann muss ich mich darum kümmern, dann muss ich nachher noch Hausmeistertätigkeiten machen und da in der Wohnung rumrennen und die Lichter austauschen. Das waren so Gedanken, die bei mir auch mitgespielt haben. Aber das ist ja heutzutage, kann man das ja viel leichter umgehen, sowas. Also man ist ja wirklich teilweise nur eigentlich der Initiator, weil der Geldgeber ist man ja eigentlich auch nicht, in dem Sinne ist ja die Bank. Was sind so die Konzepte, die ihr jetzt auch bei euch einfach habt? Wo du sagst, okay, die sind ja auf jeden Fall irgendwo zukunftsweisend, wenn man sich auch die Wohnsituation in den nächsten paar Jahren anschaut.
Ja, also gibt es mehrere Konzepte, die wir anbieten. Ich vergleiche das Ganze gerne mit einem Autohersteller. Vor allem die männlichen Zuhörer können das wahrscheinlich am besten dann verstehen. Also zum Beispiel Mercedes baut eine S-Klasse, aber auch eine C-Klasse oder eine A-Klasse. Und für jeden Kunden ist das, also diese einzelne Kategorie, vielleicht die beste. Und genauso ist es auch beim ersten Step bei uns. Also wir sagen jetzt hier nicht, das ist das beste Objekt, sondern wir müssen schauen, passt das auch zum Kunden. Und bei Immobilien ist der wichtigste Punkt die Lage. Weil ich kann die schönste Immobilie haben mit allen möglichen Sachen, Smart Home, top saniert, was weiß ich, was man alles machen kann. Aber wenn da in 10 Jahren keiner mehr wohnen möchte, dann steht die Wohnung im schlimmsten Fall leer und auch die Preise fallen. Und das ist eben der Punkt, wo wir uns sehr stark spezialisieren auf Top-Lagen, also die größten Städte Deutschlands wie München, Hamburg, Berlin, Frankfurt und auch ausgewählte B-Lagen wie beispielsweise Nürnberg. Denn wir wollen für unsere Kunden investieren und nicht spekulieren. Und das ist so ein Punkt, der mir oft auffällt. Viele kennen gar nicht den Unterschied. Und unserer Meinung nach ist eben investieren, wenn ich seit Jahrzehnten einen Trend erkenne. Also dass zum Beispiel in München die Einwohnerzahl hochgeht. Prognosen bis 2030 sind, dass da um 14% die Einwohnerzahl steigt. Und das auch schon so war in den letzten Jahren und so weitergeht. Das ist meiner Meinung nach eine Investition, weil ich meine Entscheidung auf Zahlen, Daten, Fakten basiert treffe. Eine Spekulation wäre jetzt, wenn ich in irgendeine schlechtere Lage gehe, wo ich einfach erkenne, da ziehen mehr Leute weg als hin. Aber ich jetzt behaupte, aus irgendeinem Grund wird es anders. Da setzt sich jetzt irgendeine große Firma an und plötzlich steigen die Preise. Das ist halt eine Spekulation. Und das, sage ich mal, ist ein wichtiger Punkt. Im ersten Step die Lage. Und im zweiten Step geht es dann eigentlich erst um das einzelne Objekt, das natürlich auch wichtig ist, und um das Konzept, wie man das Ganze dann beispielsweise vermietet.
Okay. Und bei euch, also weiß ich ja, vielleicht können wir da auch noch kurz drauf eingehen, weil ich das damals sehr, sehr interessant fand. Bei euch ist ja auch das Thema Co-Living, also so ein bisschen quasi in die Richtung zu gehen, hey, das Ganze sind nicht bloß Wohnungen für eine einzelne Person, sondern Wohnungen, die quasi auch für mehrere Personen funktionieren oder die dann vielleicht auch in einem anderen, sage ich mal, System funktionieren, wie einfach nur einen Mieter zu haben.
Ja, es ist ja immer so, wenn man jetzt Geld anlegt, egal ob das Immobilien oder Aktien oder irgendwie Edelmetalle ist, ich habe ja meistens immer die Entscheidung zwischen Rendite und Sicherheit. Das ist oftmals so die Qual der Wahl. Wenn ich mehr Rendite möchte, dann leidet die Sicherheit. Wenn ich mehr Sicherheit möchte, leidet die Rendite. Und wir haben uns eben überlegt, wie können wir beides unter einen Hut bringen. Und die Sicherheit bei Immobilien ist im ersten Step mal die Lage. Also Lagen wie München oder Hamburg, da werden die Preise nicht fallen. Also langfristig gesehen auf keinen Fall. Problem ist jedoch, die Mieteinnahmen im Verhältnis zum Kaufpreis sind meistens geringer. Also bedeutet, wenn ich jetzt mit viel Fremdkapital die Immobilie kaufe, dann muss ich oftmals Geld dazulegen. Jetzt ist es so, wir haben einen extremen Wohnraummangel in den Metropolen. Also es gibt viel mehr Nachfrage als Angebot. Über 800.000 Wohnungen fehlen bis 2027 und in Städten in München ist es sehr extrem und wir bieten dort eben ein sogenanntes Co-Living-Konzept an. Also ganz modern gesagt Co-Living, auf Deutsch WG-Vermietung. Bedeutet, wir kaufen Wohnungen sanierungsbedürftig an. Also sanieren die dann einmal komplett durch, also Elektronik, Boden, alles wird neu gemacht und auch die Raumaufteilung, so dass wir eben die einzelnen Zimmer vermieten können. Es wird teilmöbliert, es kommt eine Gemeinschaftsküche rein, ein schönes Badezimmer und dann geht es eben in die Vermietung. Und so schaffen wir es, zum einen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, weil die Nachfrage ist riesig und der Student oder junge Arbeitnehmer, was bei uns eigentlich die Zielgruppe ist, der sagt, okay, ich bin jetzt vielleicht ein paar Jahre in München, ich habe jetzt keine Lust, hier eine Wohnung für 1500 oder 1800 € anzumieten und die vielleicht auch noch auszustatten. Und genau da ist dann eben so eine WG-Vermietung, Co-Living-Konzept die perfekte Lösung, zum einen für den Mieter, zum anderen aber auch für den Kapitalanleger. Also wir sagen immer so eine Win-Win-Situation. Und so schaffe ich es halt eben aus einer Wohnung mehr Mieteinnahmen rauszuholen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und gleichzeitig dann eben einen Deal in der Top-Lage zu kreieren.
Fand ich sehr, sehr interessant, als ich das so zum ersten Mal auch gehört habe. Und da merkt man ja aber auch wieder, dass, also ich finde den Satz immer so interessant, wenn du nicht mit der Zeit gehst, dann gehst du mit der Zeit. Und ich finde, es ist ja auch so ein bisschen was, was man in deiner Geschichte so merkt. Also du hast ja immer wieder versucht oder du hast immer wieder deinen Status quo hinterfragt. Also immer wieder auch, ob du es jetzt bewusst oder unterbewusst gemacht hast, einfach dir immer wieder die Frage gestellt, okay, bin ich wirklich auf dem richtigen Weg? Bin ich wirklich erfüllt bei dem, was ich tue? Und jetzt, 10 Jahre später, nach einer, sag ich mal, einer Selbstständigkeitsjourney mit Ecken und Kanten, stehst du an dem Punkt, da können wir ja auch noch ganz kurz drüber sprechen, wo du ein Unternehmen leitest mit, ich weiß nicht wie viel Partnern, aber ich glaube, im mehrfach zweistelligen Bereich oder ich weiß nicht, sogar dreistellig, ich weiß es nicht, kann ich ja gleich noch drauf eingehen und als erfolgreicher Unternehmer dastehst.
Ja, also man sieht meistens nur das Endergebnis. Vor allem in Zeiten von Instagram wird ja alles immer so ein bisschen besser dargestellt. Und oftmals sieht man gar nicht, was da eigentlich auch für Hürden waren, wo man oftmals vielleicht auch gedacht hat, okay, macht das Ganze Sinn? Den ganzen Stress, die ganzen Kopfschmerzen, die man auch mal hat. Und das war eben ein langer Weg, mittlerweile 10 Jahre. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, es hat sich gelohnt. Oftmals ist es so, dass man eben diese Tiefpunkte hat, wenn man genau eine Aufgabe bekommt, die wichtig zu lösen ist, dass man seinem Ziel näher kommt. Also jedes Mal nach so einem Tal kommt meistens ein höherer Gipfel. Und wenn man das mal verstanden hat, dann ist es auch viel einfacher, so ein Tal mal wieder zu durchstehen. Und das ist eben ein Punkt, oftmals auch in der Finanzdienstleistung, auf den zu wenig eingegangen wird, weil oftmals auch Mentoren irgendwas lernen, die halt selber eigentlich mehr Schein als Sein sind, also sowas zumindest bei mir. Es stellt sich jemand vorne hin, der was erzählt, was aus der Theorie ist. Und das ist halt oftmals der Punkt, was ich jedem empfehlen kann, sich wirklich Mentoren zu holen, die das schwarz auf weiß auch nachweisen können. Und das gilt eigentlich für alle Branchen. Also heutzutage über Instagram kann sich jeder 100 Mal besser darstellen, als er ist. Was ja auch jetzt verkehrt ist, wenn es einigermaßen im Rahmen bleibt. Aber das ist so ein Tipp, den ich da auf jeden Fall mitgeben kann, die richtigen Mentoren sich zu suchen. und vor allem auch durchzuhalten, weil dieser Übernachterfolg, der immer so dargestellt wird über Instagram, der ist im Regelfall bei nahezu keinem so zustande gekommen. Also bei mir gab es ja auch so ein Jahr wie 2020, wo ich von 100.000 Euro Jahreseinkommen, also ich habe da zum Jahreswechsel 2019 zu 20 das erste Mal die 100.000 geknackt, innerhalb von 12 Monaten über 100.000 Euro Monatsumsatz gekommen bin. Also 2020 im Dezember 110.000 Euro war die Abrechnung im Dezember, die ich da generiert habe. Dieser 12-Monats-Zeitraum hört sich natürlich mega an. Und jetzt denken vielleicht manche Leute, okay, das kriege ich auch in einem Jahr. Wenn man jetzt aber mal zurückblickt, dass ich mit 16 mein erstes Gewerbe angemeldet habe, dass ich davor eine Finanzdienstleistung war, etliche Seminare besucht habe, Podcasts gehört und Bücher gelesen. Das ist ja alles, was dazu mit beigetragen hat. Aber das lassen viele immer gerne weg. Deswegen spreche ich auch ganz offen drüber. Klar, diese 12 Monate waren mega geil, aber davor wurde schon sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet, dass das Ganze dann eben so möglich war.
Ja, und wie du sagst, das sind halt dann die Sachen, die es spricht halt nicht jeder drüber, weil es auch keinen interessiert. Also es ist immer so, niemand interessiert, wenn du keine Ahnung am Abkratzen bist und negative Gedanken. Das interessiert niemand. Und es will halt auch niemand sehen. Und wie du sagst, es ist halt oftmals werden halt diese Sachen verdrängt. Und ich glaube, jeder Selbstständige, der wirklich auch am Ball bleibt und jahrelang etwas durchzieht, der weiß, von was du gerade gesprochen hast, dass es halt einfach diese Tiefpunkte gibt. Und das ist ja eigentlich auch, finde ich, ein sehr, sehr cooler Abschluss, weil normalerweise stelle ich immer die Frage, was man oder was du jemandem mitgeben würdest, der quasi sich in der Selbstständigkeit auf den Weg gemacht hat. Und da vielleicht ein bisschen am Struggeln ist, aber die Frage hast du gerade eigentlich ja schon beantwortet, dass man einfach verstehen muss, dass dieser Tiefpunkt oder diese Aufgabe, vor der man steht, dazu da ist, um einen quasi, um den Diamanten sozusagen zu schmieden, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau.
Sehr, sehr cool. Gibt es irgendetwas, was du jetzt von deiner Seite einfach noch mitgeben würdest an den Selbstständigen, an den Finanzdienstleister da draußen, der einfach noch große Träume hat, der vielleicht sich auch nicht traut, wirklich all in zu gehen? Irgendwas, was du noch zum Schluss als Botschaft mitgeben möchtest?
Ja, also ein Thema hatten wir auch schon vor kurzem ja besprochen mit dem Thema, wenn man in die falsche Richtung fährt, macht es wenig Sinn, das Gas zu erhöhen. Ich denke, viele haben so ein innerliches Gefühl und wissen schon, okay, das ist vielleicht nichts Langfristiges, aber machen es dann einfach, um Geld zu verdienen oder weil man sich eben an diesen Job gewöhnt hat. Da kann ich einfach nur empfehlen, die Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, ich teste jetzt mal was anderes. Ich hinterfrage mal wirklich, macht mir das Ganze Spaß oder mache ich das wirklich nur wegen Geld? Vermittle ich da vielleicht gerade ein Produkt, wo ich wirklich zu 100% dahinter stehe oder rede ich mir das ein? Also ganz tief drinnen kennt man das ja. Und so war es bei mir. Und das war mit einer der Punkte, als ich halt dann, sag ich mal, das Spielfeld gewechselt habe von der Finanzdienstleistung in die Immobilienbranche, was mir dann auch zu so schnellem Erfolg in Anführungsstrichen verholfen hat. Ein Produkt, wo ich einfach wusste, ich stehe zu 100% dahinter. Ich kann mit jedem über Immobilien sprechen. Ich werde jetzt nicht komisch angeschaut, wenn es um Versicherungen geht. Ich muss mir keine crazy Berufsbeschreibungen ausdenken, wie Zukunftsarchitekt, Finanzcoach oder was die Leute sich da mal einfallen lassen. Was eigentlich durch die Blume nur heißt, ich möchte dir eine Versicherung verkaufen, sondern ich kann halt einfach sagen, hier, ich mache Immobilien, erkläre den Leuten kurz, um was es geht. Und das ist einfach ein Thema, wo ich zu 100% dahinter stehe. Und das führt dann auch schneller zu Erfolg, als wenn man sagt, ey, ich mache das Ganze eigentlich nur wegen Geld. Ich weiß, dass es die beste Lösung für meine Kunden ist. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Also da gibt es kein richtig und falsch. Ich kann nur sagen, dass wenn man innerlich weiß, dass es nicht das Passende ist, dann kann man sich im Äußeren, also in den Aktionen, in den Taten so viel machen, wie man will. Man wird dann nie den Punkt erreichen, den man hätte erreichen können, wenn man halt wirklich sagt, okay, steht zu 1000% hinter meinem Produkt und ich weiß, dass es Sinn macht.
Ja, also die Sinnhaftigkeit ist das, was du zum Schluss einfach nochmal betonst, hinter der Berufung, weil ich finde auch nur mit der Sinnhaftigkeit ist es ja am Ende des Tages eine Berufung, weil sonst ist auch die Selbstständigkeit ein Job, weil man irgendwo gegeißelt ist. Finde ich sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank, Nico, für deine Zeit, für deine Impulse, für deine Journey. Wenn jetzt jemand mehr über dich, deine Dienstleistung oder Immobilien generell wissen möchte, was ist denn der beste Weg, um mit dir in Kontakt zu treten?
Der einfachste Weg, einfach mir über Instagram schreiben oder
Sehr
über meine
cool.
Website, findet man unter nicogepard.de oder neocoreacademy.de. Das ist für die ganzen Finanzdienstleister oder Vertriebler, die in dem Bereich sich vielleicht verändern wollen oder weiterkommen möchten. Und für alle, die sagen, das Thema Immobilien ist für mich interessant, ich möchte Steuerlast in Privatvermögen umwandeln, ich möchte einfach mehr darüber erfahren, da einfach unter neocorecapital.de auf unsere Website schauen, sich eintragen für ein unverbindliches Erstgespräch, auch per Zoom, alles super easy. Und das sind so die einfachsten Wege, jetzt zum einen für die Leute, die Immobilieninteresse haben oder auch für die Vertriebler, die sagen, okay, vielleicht ist das, wo ich gerade bin, doch nicht das Ende der Fahnenstange. Ich schaue mal über den Tellerrand hinaus, was es noch so gibt.
Sehr, sehr cool. Ich verlinke alles in den Shownotes und dann danke ich dir für deine Zeit, mein Freund.
Danke, dass ich da sein durfte.
Ciao.
Ciao.
Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dass du dir den Macher-Podcast von Bastian Klein angehört hast. Die Tipps, die hier geteilt werden, sind noch lange nicht alles. Alle wirklich erfolgreichen Unternehmer wie Tony Robbins, Steve Jobs, Michelle Obama oder Spitzensportler wie Lewis Hamilton und Tiger Woods hatten einen Coach. Ganzheitlicher Erfolg und Peak Performance, egal in welchem Lebensbereich, gehen nur mit einem Coach an deiner Seite. Wenn du erfahren willst, wie Bastian und sein Team dir dabei helfen können, deine mentale und physische Performance zu steigern und mehr Zeit, Fokus, Umsetzung, Gesundheit und Erfüllung in deinem Leben zu haben, dann nimm dir jetzt Zeit für dein kostenfreies Potenzialgespräch. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Also nutze deine Chance und sei ein Macher.